Der Februar steht auch in diesem Jahr ganz im Zeichen des Valentinstages. Die einen sagen, eine Erfindung der Blumengeschäfte. Ich sage, eine schöne Einladung, sich selbst mal wieder eine Liebeserklärung zu machen und sich eine kleine liebevolle Aufmerksamkeit zu schenken. Ich finde, nicht nur der Februar, sondern auch die dunkle Jahreszeit, in der wir noch stecken, sind ein exzellenter Reminder, in die wichtigste Beziehung unseres Lebens zu investieren, nämlich die Beziehung zu uns selbst. Kleine Momente der Selbstfürsorge sind für mich im Alltag absolut essentiell geworden und ehrlich gesagt auch keine Raketenwissenschaft. Wiederholte Mikropausen, kurz mal im Körper ankommen, ein paar Mal tief ein- und ausatmen, aus dem Fenster schauen und gesunde kleine Snacks, die auch gern mal ein bisschen süßer sein dürfen. Meine persönlichen Lieblinge, die kommen von Koro. Morgens ein Löffel Nussmus aufs Porridge, on top ein bisschen Granola, mittags einen Energy Bowl aus Pistazien oder am Nachmittag ein paar schokolierte Nüsse zum Kaffee. Kleine, regelmäßige Mini-Auszeiten im Alltag, die sofort ein wohliges Gefühl machen. Auch Trockenfrüchte und Nüsse sind bei mir Standard, entweder als kurzen Proteinsnack zwischen den Mahlzeiten oder auch als Topping auf dem Joghurt oder im Müsli. Und im besten Fall ohne Handy. Wenn ihr euch ein bisschen mehr davon in euren Alltag holen möchtet, für euch als Get Happy Community, gibt's wie immer 5% aufs komplette Sortiment von Koro. Den Link, den findet ihr wie immer in den Shownotes.
Es gibt außerdem Studien mittlerweile, die bestätigen, dass auch bis in die 70er oder womöglich noch länger in diesen Einrichtungen, in diesen Heimen Medikamentenversuche ohne das Wissen der Betroffenen und der Eltern durchgeführt wurden. Inklusive Contergan und anderer Mittel. Auch in meinem Heim wurden wir nach unserem Stand mit irgendwelchen sedierenden Substanzen ruhiggestellt.
Get happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.
Ich sage hallo ihr Lieben, schön, dass ihr auch in dieser Folge wieder mit dabei seid. Wie immer hoffe ich, ihr befindet euch in diesem Moment an einem sicheren, an einem wohligen und an einem muckeligen Ort. Und das finde ich für diese Episode ganz besonders wichtig, denn die geht tief unter die Haut und kann im Unterbewusstsein und im Nervensystem vielleicht die eine oder andere Reaktion hervorrufen. Ich bin kein großer Fan von Triggerwarnungen, aber ich mag euch zumindest einladen, in dieser Folge beim Zuhören oder beim Zuschauen gut auf euch zu achten und euch vielleicht hier und da ein kleines Päuschen zu gönnen. Es geht nämlich in dieser Folge um eines der dunkelsten Kapitel deutscher Geschichte, über das bis heute, bis auf ganz wenige Ausnahmen, geschwiegen wird. Und das, obwohl es geschätzt, die Zahlen variieren, zwischen 3 und 15 Millionen Menschen betroffen hat und heute im Verborgenen immer noch betrifft. Nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die 1990er Jahre schickte man gesundheitlich angeschlagene oder schwache Kinder in Deutschland 6 Wochen lang in Heime, um sie im Rahmen einer Kur wieder aufzupäppeln. Die Hochphase, das waren die 50er und 60er Jahre, aber wie gesagt, das zog sich bis in die 90er. Was viele dieser sogenannten Verschickungskinder, diesen Begriff habt ihr vielleicht schon mal gehört, dort hinter Mauern und verschlossenen Türen erlebten, war häufig keine Regeneration, sondern das pure Grauen. Zwangsernährung, Missbrauch in unterschiedlichsten Formen, sexualisierte Gewalt. Bis heute hüllen sich die betroffenen Institutionen und Heimbetreiber in eisiges Schweigen, während die Kinder von damals heute traumatisierte Erwachsene sind, die noch immer unter den Folgen dieser Zeit leiden. Der Unternehmer Markus Schnermann war einer von ihnen. Nach seinem langen Weg der Aufarbeitung und der Traumaheilung bricht er das Schweigen und macht anderen Menschen mit seinem aktuellen Buch »Wenn aus dem Trauma Freiheit wird« Mut, sich den Dämonen der Vergangenheit zu stellen und so die Schrecken endlich hinter sich zu lassen. Ich freue mich ganz besonders auf das Gespräch mit dir, lieber Markus. Herzlich willkommen.
Kati, vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gerne hier.
Wir haben gerade im Vorgespräch uns schon kurz ausgetauscht. Ich habe es dir schon gesagt, das ist ein Gespräch, vor dem ich großen Respekt habe, weil ich spüre, dass mein traumatisiertes Nervensystem und mein traumatisiertes Gehirn, meine Seele, nenn es wie du möchtest, in Resonanz geht mit dem, was du erlebt hast, obwohl wir ganz unterschiedliche Biografien teilen. Das finde ich hochinteressant. Ich habe mich mit dir und deiner Geschichte, deinem Buch in den letzten Wochen viel beschäftigt. Und bin ein bisschen entsetzt darüber, ehrlich gesagt, dass du nicht in jeder Talkshow gesessen bist seit Oktober 2025 mit dieser Geschichte und diesem Buch. Wir werden ein bisschen einsteigen in deine Vergangenheit, wir werden aber auch viel einsteigen in deine Gegenwart und auch in deine Zukunft und wie dein Weg dich heute hierher geführt hat und was du noch alles Tolles vorhast, denn das ist eine ganz wunderbare, sehr hoffnungsspendende und mutmachende Geschichte, die du mit uns allen teilst. Wenn du dich zurückerinnerst an den Jungen, der du warst, diesen kleinen Markus vor der ganzen Zeit, dieser Fünfjährige, was war der für ein Junge?
Ja, dieser Junge war unglaublich neugierig, wissbegierig. Das ist eine Eigenschaft, die mir bis heute geblieben ist. Ich war aufgeweckt, ich habe viele Fragen gestellt. Ich war das klassische Landei, also ich komme aus einer Bauernschaft und bin da groß geworden, habe also viel Zeit draußen verbracht, draußen gespielt, in der Natur, sehr naturverbunden, mit Tieren zu tun gehabt, mit Maschinen, ne? Also mein Elternhaus stand direkt neben einer Ziegelei, einem Fabrikgelände, das war für mich ein großer Abenteuerspielplatz. Da habe ich Erinnerungen dran, gute Erinnerungen, auch gibt auch viele Bilder aus der Zeit, wie ich als Zweijähriger schon auf dem Trecker oder auf dem Gabelstapler sitze. Das sind positiv besetzte, ja, schöne Erinnerungen an diese Zeit, definitiv.
Trotzdem, im Alter von 5 Jahren warst du nicht so ein ganz starker Junge, ne? Was ganz unglaublich ist, wenn man dich heute sieht. Also ich weiß nicht, wie groß du bist, aber du bist ein sehr muskulöser, sehr starker Mann. Aber du warst ein eher schwaches Kind, was dann dazu führte, dass deine Eltern dich in die Kur schicken wollten.
Genau, also es war so, dass ich mit 5 Jahren also dünn war. Es war damals die Empfehlung unseres Hausarztes. Man muss dazu sagen, dass wir uns auf dem Dorf nur einen Arzt hatten. Das war also der Arzt in Personalunion für alle Themen, inklusive Kinderarztthemen. Und er war der Meinung, ich sei zu dünn und mir würde eine derartige Kur gut tun, um mich aufzupäppeln, wie du vorhin schon einführtest, und zuzunehmen. Ich selber hatte gar kein Empfinden für mich, dass mit mir was nicht stimmt. Und es wurde auch mir nicht näher erklärt. Und heute wissen wir, dass es ja vielen anderen Kindern auch ähnlich ging. Die meisten waren eher galten als zu dünn. Einige hatten chronische Erkrankungen, Husten oder so, Pseudokrupp oder dergleichen. Wenige waren auch übergewichtig. Damals gab es mehr die dünnen als die dickeren Kinder. Und ja, und so wurde ich dann halt verschickt. Für mich sehr überraschend plötzlich.
Wann als erwachsener Mensch hast du den Begriff Verschickungskinder das erste Mal gehört?
Das erste Mal 2017, da bin ich auf ein Buch von Anja Röhl gestoßen. Sie war ja die erste eigentlich mir bekannte Betroffene, die das Thema in das Licht der Öffentlichkeit gerückt hat. Sie hat ja auch die Initiative Verschickungskinder mehr oder weniger gegründet. Und das war gesagt 2016, das war jetzt vor 9 Jahren. Also sehr, sehr spät, wenn man berücksichtigt, wie groß die Zahl der Betroffenen war und ist. Das sind ja Mengen oder Größenordnungen, die ja nach meinem Wissen alles übersteigen, was an vergleichbaren Skandalen, ich nenne es ganz bewusst Skandalen, im Nachkriegsdeutschland gab. Die ja auch alle, jeder Einzelne für sich schlimm und unnötig sind und waren. Aber das ist bis heute, das sind jetzt 9 Jahre, für mich aus meiner Perspektive etwas, was unglaubliche Größenordnung, Dimensionen hat, wo viele noch gar nicht ahnen, wie umfassend, wie weitreichend das Ganze sich darstellt.
Das glaube ich ehrlich gesagt auch. Und deswegen habe ich eingangs gesagt, ich finde es ein Skandal, dass du nicht in jeder Talkshow gesessen hast. Wir werden vielleicht auch ein bisschen darüber sprechen, warum das so ist, warum wir in Deutschland die Dinge auch nach wie vor ganz gerne unter den Teppich kehren und was es vor allem auch mit Trauma zu tun hat.
Genau.
Nimm uns mal mit, alles, was du teilen und erzählen magst. Du hältst die Zeit in Lenggries, wo deine Eltern dich dann hingeschickt haben, ja aus einem ganz guten Anliegen heraus. Also ja eigentlich, um dir ein bisschen mehr den Start ins Leben zu erleichtern. Ja. Nimm uns mal mit in diese Zeit. Mit welchen Gefühlen bist du da erstmal hingefahren? Weil mit 5 versteht man ja auch wahrscheinlich gar nicht so richtig, was da jetzt passiert mit einem.
Ja, am Anfang war es eine Mischung aus Neugier, vielleicht auch ein bisschen Abenteuerlust und aber auch eine gewisse Anspannung, auch ein bisschen Angst. Das war wirklich beides parallel. Und diese Neugier, die trat immer weiter zurück und die Angst hat sich mehr ausgebreitet, weil ich halt ab dem Zeitpunkt, wo ich diesen Zug betrat, im Münsterland wohlgemerkt, und dann eine Reise antrat, die nach heutiger Schätzung 18 Stunden ungefähr gedauert hat, also eine Weltreise für einen Fünfjährigen, wie ich diese Neugier zunehmend einer Angst und auch zunehmendem Heimweh auch. Ich habe relativ schnell realisiert, dass ich einer der Jüngsten oder der Jüngste war in dieser Gruppe der Kinder. Und ich hab noch sehr lebendige Erinnerungen daran, wie ich angekommen bin und wie die Gruppe der Kinder aufgeteilt wurde in Jungs und Mädchen. Und wie am ersten Tag zumindest dort eine, in meiner Erinnerung, sehr angenehme, warmherzige junge Frau war, die mich getröstet hat, die mich auf den Schoß genommen hat. Und ich habe geweint und hat mich getröstet, alles wird gut. Da hatte ich auch die Hoffnung noch, dass es gut wird. Und ja, und was mir versprochen wurde oder angekündigt wurde, halt Abenteuer und in die Berge, die ich noch nicht kannte als Münsterländer, das, wie ich zunehmend halt dieser Befürchtung, dass ich nicht weiß, also was passiert dort und was erwartet mich dort, und ich kenne dort niemanden. Genau, das war der überwiegende Eindruck, das überwiegende Gefühl für mich.
Dann bist du da angekommen. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie eine Jugendherberge oder eher wie ein Krankenhaus?
Also nicht wie ein Krankenhaus, das ist ein Gebäude, was heute noch steht. Ich weiß, das gibt es schon, also mindestens seit den mindestens 100 Jahren.
In Tartenbach, ne? In Lenggries.
Nee, das ist das andere Heim, ne? Das ist das Georgi-Haus in Lenggries. Es gab zwei Häuser in Lenggries, das ist ein Georgi-Haus. Das Gebäude ist heute noch vorhanden, ist in Privatbesitz heute. Und das ist ein klassisches Haus aus dem Allgäu, muss man sich das vorstellen. Also äußerlich, denke ich, irgendwie ein attraktives, landestypisches Haus, würde ich sagen, ne? Richtig groß halt, wie, wo halt entsprechend, ich glaube, Plätze für, ich meine, 50 oder 60 Kinder, glaube ich, vorgehalten wurden. Dass so viele in das dann doch am Ende vergleichsweise kleines Haus reinpassen, kann man damit erklären, dass halt in zwei Bereichen, also Bett an Bett eng, Gitterbetten aufgestellt wurden. Jeweils ein gefliester Raum mit diesen Nasszellen, also mit also Reihe an Reihe die Waschbecken, die Waschplätze, getrennt, wie gesagt, nach Jungs und Mädchen. Und einen Essenssaal gab es, daran habe ich eine gute Erinnerung. Kann mich gut daran erinnern, dass jeden Mittag, egal wie alt man war, immer einen Mittagsschlaf halten musste. Etwas, was für viele Kinder ungewohnt war, auch für die Älteren insbesondere, auch für mich mit 5 Jahren, war ich nicht mehr gewohnt, dann auf den Mittagsschlaf halten zu müssen. Also es gab ein ganz strenges Regiment von Struktur, von Regeln, die Ordnung betrafen, die das Reden miteinander betrafen, die Art und Weise, wie wir, wenn wir draußen waren, gewandert spazieren gegangen sind. Das waren eher Märsche, die ein bisschen militärischen Charakter hatten, mit dem dazugehörigen Liedgut. Also ich schreibe es in meinem Buch auch ganz bewusst, es hatte sowas Militärisches, ne? So kleine Jungsoldaten, die da quasi marschieren. Und ja, und das war so, dass relativ schnell sich herauskristallisierte, hier, das ist ja kein Zuckerschlecken, hier werden strenge Regeln durchgesetzt, mit allen Mitteln, inklusive Gewalt, also alle Formen der Gewalt. Also Essen war sehr, sehr wichtig, weil der Erfolg dieses Aufenthaltes wurde ja auch daran gemessen, dass die Kinder, die beispielsweise dann als untergewichtig gehalten, zu dünn gehalten, dass sie zunahmen. Und das führte dazu, dass das eine oder andere Kind dann wirklich zum Essen gezwungen wurde. Und das waren halt hochkalorische Mahlzeiten, irgendwelche Breis, die, keine Ahnung, Milchreis und ganz viel Zucker und Milchsuppe und ich kann mich an die Konsistenz erinnern, und ich kann mich an den Geruch erinnern, und dass das bei mir und auch bei anderen Kindern ja auch was wie ein Brechreiz auslöste. Ne? Das eine oder andere Kind musste sich übergeben, und hier und da wurden auch Kinder genötigt, das Erbrochen auch aufzuessen. Und das ist mir auch passiert.
Ich finde schon allein da mal kurz für sich drüber zu reflektieren. Ich habe mich 2025, weil ich eine Familienaufstellung nochmal gemacht habe und so nochmal mit dieser ganzen Nazi-Zeit und dem, was danach geschah in Deutschland, tiefer beschäftigt. Und ich finde, diese Schilderung macht so klar, dass wir alle glaubten, mit dem 8. Mai 1945 endet das Grauen. Aber das ist natürlich großer Unfug, weil das, was du beschreibst, ist ja auch eine ganz klare Ideologie des Nazi-Gedankentums, also wie man mit Kindern umgeht und wie viel Härte uns da begegnet ist. Und nochmal, wir sind jetzt hier Anfang der 70er Jahre. Ne? Du bist Jahrgang 68, das heißt, du warst 73, 74 da in Oberbayern in Lenggries. Und ja, da darf man wirklich kurz mal durchatmen.
Absolut, da bin ich völlig bei dir. Wir hatten ja gerade Ende November den Bundeskongress der Verschickungskinder in Bad Wildungen in Hessen. Und da gab es einige spannende Vorträge zu dem Thema. Und dazu kann man ausführen, dass bis in die 80er Jahre hinein Leitungsführungspositionen sowohl auf pädagogischer Ebene als auch auf medizinischer Ebene besetzt wurden von Personal, welches in der Nazizeit sozialisiert und ausgebildet wurde. Es gibt Studien, Untersuchungen dazu, dass viele Ärzte, die in Euthanasieprogrammen eingebunden waren zur Nazizeit, tätig waren in diesen Einrichtungen. Es gibt außerdem Studien mittlerweile, die bestätigen, dass auch bis in die 70er oder womöglich noch länger in diesen Einrichtungen, in diesen Heimen Medikamentenversuche ohne das Wissen der Betroffenen und der Eltern durchgeführt wurden. Inklusive Kontergan und anderer Mittel. Auch in meinem Heim wurden wir mit nach unserem Stand mit irgendwelchen sedierenden Substanzen ruhiggestellt. Und diese sogenannten Tanten, so haben wir Kinder dort, diese Damen, das waren überwiegend Frauen genannt, die dort die das Sagen hatten, die waren unglaublich streng und viele waren auch sehr grausam. Nicht alle, was sich quasi wie ein roter Faden durch viele Schilderungen von sehr vielen Kindern aus ganz Deutschland zieht, ist dieses Phänomen, dass gerade diese ältere Generation der dort verantwortlichen Frauen oder Tanten, sogenannten Tanten, ja genau das repräsentierte, dieses Weltbild, dieses Menschenbild, das stark geprägt war von der schwarzen Pädagogik, von dieser Johanna Harrer, der berühmt-berüchtigten, eigentlich eine Lungenfachärztin, die ja das Buch rausgebracht hat, damals Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind. Ein Standardwerk. Und was viele nicht wissen, dass dieses Buch in leicht abgespeckter Form noch bis in die 80er Jahre hinein Referenzwerk war in der Pädagogik bei Kinderärzten. Und meine Wahrnehmung ist, meine subjektive Wahrnehmung, ich bin der Meinung, erfordert das noch sehr viel Forschung, dass diese Philosophie, dieses Menschenbild unbewusst in den Köpfen von ganz, ganz vielen Eltern und Menschen steckt bis heute. Ne? Also dieses Abhärten von Kindern zum Beispiel, dieses emotionale Abhärten. So Phänomene wie, jedes Kind kann schlafen lernen. Ich kann mich selbst nicht davon freisprechen. Ich habe selbst zwei Söhne und ich weiß, dass wir auch dachten, das ist eine gute Idee. Ne? Also das Kind quasi zu trainieren, dass es von alleine schlafen kann. Und das sind ja so kleine Details. Aber ich ahne oder vermute, dass sich das auf eine Art manifestiert hat in der deutschen Gesellschaft durch alle Schichten, die einer Aufarbeitung bedürfen.
Unbedingt. Also, ihr Lieben, ich glaube, der Name Johanna Harrer ist in diesem Podcast schon ein paar Mal gefallen. Wenn ihr ihn noch nie gehört habt, ist eine dringende Rechercheempfehlung unsererseits, sage ich jetzt mal. Es gibt auch auf YouTube eine sehr berührende Dokumentation über Gertrud Harrer. Das war die jüngste Tochter von Johanna Harrer. Und sie war im Grunde genommen, also die Mutter, eine der Rinnen dieser Nazi-Ideologie und wie man Kinder eben abhärten muss, schon von kleinst auf. Und ich gebe dir zu 100% recht, ich denke, das wissen wir aus der Epigenetik auch mittlerweile safe, dass sich das transgenerational steckt uns das allen in den Zellen, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht. So.
Absolut.
Ja. Okay, du kommst als 5-jähriger Junge dort an, du hast Heimweh, du bist noch neugierig und stellst aber relativ schnell fest, da weht ein anderer Wind und dir begegnet eine Härte, die du vielleicht von zu Hause so gar nicht kennst und dann wirst du auch noch in all dem Opfer sexualisierter Gewalt und wirst vergewaltigt als kleiner Junge.
Ja, genau. Es war so, dass in den Nächten eine männliche Nachtwache, zumindest für den jungen Bereich, für den Mädchenbereich kann ich das gar nicht mal sagen, das weiß ich gar nicht mehr, da Aufsicht hielt und halt mitbekam, also viele Kinder haben geweint, ich habe nachts geweint, mich in den Schlaf geweint oder geweint und war todunglücklich. Und in meiner Erinnerung war das ein Mann, also ist natürlich schwer zu schätzen, als 5-Jähriger, wie alt war dieser Mann, aber ich würde heute sagen, vielleicht 30 Jahre alt, um die 30 oder so. Ja, der hat angeboten, mich zu trösten, hat mich aus dem Schlafsaal unter dem Vorwand geholt. Du machst die anderen Kinder wach, ich kümmere mich um dich. Ne? Also wir machen was Schönes, irgendwie ich zeig dir was. So mit solchen Worten und um die anderen Kinder nicht wach zu machen. Hat mir Süßigkeiten versprochen. Ja, und der hatte einen Aufenthaltsraum, eine Art Schlafraum im Keller, in meiner Erinnerung, oder Souterrain, genau. Und da war eine Pritsche, ein Fernseher. Ja, und was anfangs so für mich so anfühlte, da ist jemand, der sich für mich interessiert und der sich um mich kümmert und der irgendwie meine Sorgen, meine Nöte versteht und irgendwie auffängt, ist das ganz schnell noch in der Leichennacht einem ersten Übergriff gefolgt, der dann sich weiter potenzierte und schlimmer wurde, also bis zu einer wirklich bis zu einer echten Vergewaltigung, und das nicht nur einmal, sondern viele Nächte. Und daran sind mir sehr, sehr viele Details noch bewusst, also auch alles, was meine Sinneswahrnehmung betrifft, ne? Also Geruch und so weiter und visuell und großer Ekel und große Scham und ganz, ganz, ganz viel Angst. Und das hat sich, also ich habe mich dann relativ schnell während des Aufenthalts in mich zurückgezogen. Heute würde man sagen, ich habe angefangen zu dissoziieren.
Genau.
Und ich kann mich erinnern, dass ich mich auch teilweise in eine Fantasiewelt geflüchtet habe und irgendwie versucht habe, unterzutauchen, also quasi zu unsichtbar zu werden. Und das passt ja auch so ein bisschen zu dem Dissoziieren. Ne? Ja, und ich habe auch das Zeitgefühl verloren. Und das ist etwas, woran ich mich erinnern kann, dass immer, wenn ich dissoziiert habe, dass ich dann für die Zeiträume der Dissoziation keine Erinnerung habe, wie eine Amnesie, was auch meines Wissens typisch ist für dieses Phänomen. Ja, und dann irgendwie die Zeit zog sich dann so dahin und irgendwann für mich ganz überraschend waren dann die 6 Wochen irgendwann vorbei und es hieß, ich komme nach Hause. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, wieder nach Hause zu kommen. Ich hatte Grund davon auszugehen, dass ich entweder immer dort bleibe oder ich hatte jegliche Hoffnung auch verloren und fühlte mich komplett lost, alleine und trostlos und hilflos und ausgeliefert. Und ich denke, diese Dissoziation war für mich, für mein System, die einzige Überlebensmöglichkeit, damit umzugehen, mit der Erfahrung.
Ja, also welche unglaubliche Intelligenz da dahinter steckt, was das Gehirn dann macht in diesen Absolut. Momenten. Also wirklich zu sagen, ich trenne diesen kleinen Menschen mal von dem Erlebten und packe eine dicke Wand dazwischen und schütze ihn sozusagen vor dem Erleben. Darüber sprechen wir noch viel zu wenig, wenn wir über Trauma sprechen, finde ich. Also diese große Intelligenz, die sich in diesem in dieser Schutzstrategie verbirgt, egal ob es um Vermeidung geht oder eben um Dissoziation. Weil wie soll man das als kleiner Mensch denn verstoffwechseln?
Genau.
Ja. Ist ja absolut unmöglich.
Mhm. Ja.
Dann bist du nach Hause gekommen und warst eigentlich in einem schlechteren Zustand als vorher, also seelisch vor allem. Und ja.
Ja, ich war auffällig, ich war verstummt, irgendwie, ich war nicht mehr der aufgeweckte, neugierige Junge von vorher. Ich glaube auch nicht, dass ich zugenommen habe, bin ich mir ziemlich sicher. Es gibt noch Fotos aus der Zeit, wo man, ich erkenne da keinen Unterschied. Und meiner Mutter vor allen Dingen ist sehr schnell aufgefallen, dass mit mir was nicht stimmt, dass ich irgendwie anders bin. Die hat sich Sorgen gemacht, das habe ich auch gespürt, dass sie sich Sorgen gemacht hat. Heute, aus heutiger Perspektive, glaube ich sogar, dass sie irgendwie geahnt hat, dass es da einen Zusammenhang gab mit der Verschickung. Ne? Aber es wurde zu keinem Zeitpunkt thematisiert. Ich wurde auch nie gefragt, von niemandem, nicht von meiner Mutter, von gar keinem Menschen. Und ich wurde dann von, wie sagt man so schön, von Pontius nach Pilatus, also allen möglichen Ärzten, Spezialisten damals vorgestellt. Es gibt hier in Münster zum Beispiel das Hüfferstift, das ist so eine Kinderklinik, irgendwie, das gibt's heute noch, verschiedenen Ärzten, aber der erste Arzt, interessanterweise, der dann ein Urteil über mich fällte, was mit mir nicht stimmt, war tatsächlich mein Hausarzt, also der Arzt, der mich auch verschickt hat. Der ja auch kein Pädiater war, sondern ein klassischer Allgemeinmediziner. Und der hat dann das Urteil gefällt, ich glaube, der Markus hat eine bislang nicht festgestellte, diagnostizierte Zerebralparese, also eine Spastik. Und das hat sich vorher nicht gezeigt, aber jetzt ist sie halt quasi ausgebrochen oder wie auch immer. Das war eine Diagnose, die gestellt wurde. Die andere, die gestellt wurde, war, dass ich an Idiotie litt, weil ich auch Fragen in Stressprüfungssituationen keine Antwort gegeben habe, also verstummt war. Also, und dann gab es noch eine dritte Diagnose, die man heute nicht mehr benutzt, aber Mediziner kennen das teilweise. Das nannte sich HIPS, H-I-P-S. Und das steht für Hirnorganisches Psychosyndrom. Das ist ein Platzhalter, ein Euphemismus, um ein Phänomen zu beschreiben, Symptome zu beschreiben, für die man keine Erklärung hat. Und ja, und dann hatte ich diesen Stempel und wurde dann trotzdem nochmal anderen Ärzte-Spezialisten vorgestellt. Und keiner der anderen Spezialisten, es waren später Kinderärzte dabei, das weiß ich aus den Unterlagen, hat sich die Mühe gemacht, wirklich dieses Ersturteil zu hinterfragen oder generell tiefergehend zu forschen, was mit mir wirklich nicht stimmt. Oder mich auch mal selbst zu interviewen, sich länger mit mir zu beschäftigen. Erst mit 10 Jahren gab es noch mal ein Gutachten, wo ich 10 Jahre alt war, wo ein Professor damals aus einer Kinderklinik in Münster andeutet zwischen den Zeilen, dass meine Symptome auch anders zu erklären seien, aber dass es nicht seine Aufgabe sei, in diesem Gutachten dazu Stellung zu beziehen. Mit anderen Worten, dieser Spruch, den viele kennen, gerade im Kontext mit Medizinern, die eine Krähe oder Rabe hackt der anderen die Augen nicht aus. Genau, und ich war ja gerade auf dem Ärztekongress, habe dort eine Lesung gehalten und auch dort wurde mir von den Spezialisten bestätigt, dass selbst damals 1973, 74 hätte man wissen müssen, dass meine Symptome nicht in einer Spastik zu erklären seien. Und es gibt auch sowas wie Absorbsen oder Gehirnkrampfanfälle, die auch unter einer Spastik entstehen können, mit dem wichtigen Unterschied, dass die halt nur Sekunden dauern und nicht viele Minuten, so wie bei mir. Und man hätte im Grunde nur die vorhandenen Indizien zusammenzählen müssen und vernünftig bewerten müssen, dann wäre man zum Ergebnis gekommen, dass bei mir was anderes vorliegt. Also eine psychische Erkrankung, wenn man so will, also eine ein Trauma halt.
Total interessant, weil ich in der Aufarbeitung meiner Traumageschichte häufig geträumt habe, ich würde krampfen. Mhm. Und heute mit dem, was ich über Trauma weiß, bin ich sicher, ich habe gekrampft in den Nächten, ohne dass es irgendjemand mitbekommen hätte. Und weiß natürlich auch, dass es im Grunde genommen eine totale Überforderung des Systems war. Oder wenn du willst, immer wieder so ein Totalausfall. Und auch wenn du sagst, du bist verstummt als Kind, bist du im Grunde genommen einfach in diesen Freeze-Zuständen, in die dich der hohe Stress ja auch immer wieder automatisch deckt, wo ja dann auch Dissoziation geschieht.
Ja.
In diesen Freeze-Zuständen bist du ja im Grunde genommen verharrt.
Genau, richtig, ja.
Hast du versucht, mit jemandem zu sprechen?
Also nicht direkt, die Verschickung selber und die Erfahrung habe ich als Kind niemals versucht zu thematisieren. Ich habe einen ganz anderen Ansatz für mich gewählt damals. Meine Neugier ist mir grundsätzlich geblieben und auch ich würde es durchaus auch Resilienz nennen, mein unbedingter Überlebenswillen nicht zu akzeptieren, dass das mein Status quo, dass das nicht so bleiben darf und soll. Ne, weil ich wurde ja dann, das greife ich jetzt mal vorweg, da schreibe ich auch in meinem Buch drüber, mit der Diagnose plötzlich schwerbehindert zu sein, ja auf die Sonderschule gesteckt für Körperbehinderte. Und ich habe mich selber auch zu dem Zeitpunkt komplett anders gesehen. Und auch, ich habe auch nicht akzeptieren wollen, dass ich plötzlich dumm sei. Ich wusste, auch Kinder haben ja ein großes Wissen, eine hohe Kompetenz, auch in dem Alter schon. Und ich wusste, dass ich nicht dumm bin, dass ich mindestens mithalten kann mit meinen Altersgenossen. Und meine Strategie war, ganz, ganz, ganz viele Fragen plötzlich zu stellen. Also ich bin dann quasi nicht mehr verstummt. Ich war zwar ein sehr ernstes und auch ein durchaus sehr trauriges Kind aus den Schilderungen der damaligen Weggefährten. Aber ich habe mich als Suchenden empfunden. Ich habe unglaublich viel gelesen. Ich habe in dem Alter angefangen, Bücher zu lesen, die eigentlich gar nicht für Kinder gedacht waren. Ich habe angefangen, mich mit Religion zu beschäftigen. Ich komme aus einem sehr katholischen, ländlichen Umfeld, sehr konservativ aufgewachsen. Ich habe damals ganz viel gebetet als Kind. Einige Gebete, die ich gelernt habe, habe ich gebetet abends und dann auch irgendwie freie Zielsprache mit dem imaginären Gott, den natürlich nie geantwortet hat, geführt. Das war eine Strategie. Und ich habe gelesen und habe versucht, irgendwie intellektuell im Grunde Antworten zu finden auf das, was mit mir nicht stimmt und irgendwie da zu entfliehen. Das war jahrelang meine Strategie. Und meine Mutter hat dann irgendwann auch realisiert, wie unglücklich ich bin und wie frustriert ich bin und dass es mir nicht gut geht. Und hat dann ja mit ihrer Hilfe, habe ich ja dann auch nach über 4 Jahren diesen Absprung aus dieser Sonderschule, aus diesem Stigma, zumindest des falschen Eingeordnetwerdens, geschafft.
Ja. Wobei du ganz liebevoll über diese Zeit schreibst und eine so schöne Formulierung benutzt, nämlich, dass diese Sonderschule ein Ort war für Kinder mit besonderen Eigenschaften.
Absolut.
Da musste ich sofort an X-Men denken.
Genau.
Wo ja auch Kinder mit besonderen Eigenschaften eigentlich gefördert werden. Und es ist ja immer eine Frage der Perspektive. Wir schauen immer auf sogenannte behinderte Menschen aus unserer aus unserer Bubble des Nicht-Behindert-Sein, aber wir wissen ja gar nicht, wie es in diesen Menschen aussieht.
Ja.
Und das fand ich sehr schön, wie du darüber geschrieben hast.
Ja, ich habe in meiner Erinnerung auch an Weggefährten, Mitschüler und auch viele Freunde, die ich in der Zeit an dieser Schule hatte. Ich war ja sogenannter Fußgänger, so nennt man ja Nicht-Rollstuhlfahrer unter den Behinderten sozusagen. Und Ich hatte eine sehr ambivalente Haltung zu dieser Zeit. Zum einen habe ich gewusst und geahnt, dass ich eigentlich nicht dorthin gehöre. Ich sah mich selbst nicht als behindert. Mhm. Ich habe ständig gefragt, warum bin ich hier, was stimmte mit mir nicht, und habe da auf keine befriedigende Antwort bekommen. Aber ich habe zu meinen Mitschülern ein sehr inniges, freundschaftliches Verhältnis gehabt. Und das war die ganze Palette an Kindern, die man sich in so einer Schule vorstellen kann. Also der klassische Rollstuhlfahrer, Kinder mit einer Muskeldystrophie, mit einer starken Spastik, auch Kinder, die lernen oder gleich geistig behindert waren. Und genau, und Behinderung ist ja so ein Begriff und Wort, mit dem ich mich bis heute schwer tue. Also für mich sind das entweder Menschen mit besonderen Bedürfnissen und Menschen mit besonderen Fähigkeiten. Und ich möchte vor allen Dingen, oder mir ist es wichtig zu sagen, auch mit besonderen Fähigkeiten, weil meine Erfahrung ist, dass das wirklich Kinder oder Menschen sind, die besondere Fähigkeiten besitzen, eine besondere Resilienz, eine besondere Liebenswürdigkeit, besondere Talente. Und ich sehe die gar nicht defizitär, sondern eher, dass die ganz tolle Ressourcen haben. Und das sehe ich bis heute so. Und ich habe da bis heute, das verschafft mir bis heute auch in Erinnerung ein warmes Gefühl sozusagen und ganz viel Sympathie für diese Menschen und für diese Kinder. Und ich habe heute, bis heute, auch jetzt mit mittlerweile 57, eine große Sympathie und eine große Nähe auch zu dieser Gruppe von Menschen. Und ich sehe mich als ein Teil von ihnen nach wie vor. Und also Menschen, die in irgendeiner Form marginalisiert werden, irgendwie reduziert werden auf vermeintliche Defizite. Da gibt es viele von, und die werden zu Unrecht in diese Ecke gestellt. Und ich bin der Meinung, die gehören auch an das Licht der Öffentlichkeit. Die müssten mehr gewürdigt werden.
Deswegen mag ich den Titel des Buches von Gabor Maté so, der Mythos des Normalen.
Ja,
weil, und das ist mit Sicherheit etwas, das du auch als Trauma-Betroffener kennst, das wir alle kennen, die wir Trauma tragen. Und ich würde behaupten, das ist ein großer Prozentsatz der Menschen, die uns in diesem Moment zuhören. Diese innere tiefe Überzeugung, du schreibst auch über Glaubenssätze, über Glaubenssysteme und wie das alles entsteht durch die Erfahrungen, die wir machen. Diese innere Überzeugung, nicht normal zu sein, und dieser verzweifelte Drang, endlich normal sein zu können, um sich nicht mehr so zu fühlen und zu den anderen dazuzugehören, was auch immer das ist. Und du hast aber in deiner Geschichte und auf deiner Reise eine ganz andere Erfahrung gemacht und hast das ganz anders transformiert. Sehr, sehr unerwartet ja eigentlich, oder?
Ja, also mein Werdegang ist ja gerade für deutsche Verhältnisse total ungewöhnlich. Also sehr, sehr bunt. Ich habe, also viele würden sagen, auch sehr holprig. Ich habe ja erstmal, nachdem ich die Sonderschule verlassen konnte, alle weiteren Schulformen kennengelernt. Also ich meine, ich bin dann von der 5. Klasse Sonderschule zurück in die 4. Klasse meines jüngeren Bruders, also auf die Dorfgrundschule, dann von dort auf die Realschule, weil ich war ja offiziell, muss man dazu sagen, immer noch zu 100% schwerbehindert. Mit der Notwendigkeit ständiger Begleitung. Dann nach einem Jahr Realschule ging es dann weiter aufs Gymnasium. Dort habe ich dann irgendwann Abitur gemacht. Und nach dem Abitur, wo ich offiziell immer noch schwerbehindert war, habe ich dann irgendwann als einen weiteren Akt, das war nicht der erste, aber einen weiteren Akt der Emanzipation, der Selbstermächtigung, meinen Ausweis abgegeben beim Versorgungsamt. Das schreibe ich auch in meinem Buch drüber. Das hatte eine gewisse Komik, eine gewisse Skurrilität, auch dieser ganze Akt. Aber für mich war das sehr befreiend, dieser Schritt. Und danach habe ich auch beruflich mich in allen möglichen sehr, sehr, sehr unterschiedlichen Bereichen ausprobiert. Also als Bauarbeiter, als Holzfäller, als freier Journalist. Ich habe dann eine Ausbildung zum Schwimmmeister, / Bademeister gemacht, habe für die Stadt Münster gearbeitet. Mitte 20 hatte ich plötzlich den Impuls, das kann es nicht gewesen sein. Irgendwie fühlte ich mich auch intellektuell unterfordert. Jetzt fange ich an zu studieren und habe mich dann dazu entschlossen, Sonderpädagogik zu studieren. Und wo mache ich dann meine ersten praktischen Ausbildungsschritte? An meiner alten Schule, die ich zuvor vor 16 Jahren verlassen hatte. Und das war ja auch eine krasse Erfahrung, zurückzukehren an diesen Ort, diese Sonderschule. Es gab noch Lehrer aus meiner Zeit, meine Klassenlehrerin war noch dort. Das war eine sehr berührende Erfahrung für mich und auch in vielerlei Hinsicht ein Déjà-vu und auch eine Erfahrung, die wo sich Erinnerungen aus meiner Kindheit, auch so in meiner eigenen Schulzeit vermischt haben mit den dann gegenwärtigen Erfahrungen und auch durchaus auch sehr auffühlt. Aber aus heutiger Perspektive weiß ich, dass es ein weiterer Heilungsversuch für mich war. Es war für mich ein weiterer Versuch, meine eigene Vergangenheit zu verarbeiten und zu verdauen. Und ich habe auch an diese Zeit gute Erinnerungen, an diese Kinder habe ich eine tolle Erinnerung. Ich habe diese Kinder total geliebt. Ich habe diese Praktika, die ich da gemacht habe, auch total geschätzt. Und ich habe dann, nachdem ich dann mein Studium abgeschlossen habe, nur kurz in dem Bereich gearbeitet, auch für die Lebenshilfe. In der Jugendschutzstelle habe ich gearbeitet, mit Straßenkindern. Diese Leidenschaft oder diese für diese Klientel oder für diese Menschen habe ich bis heute mir behalten, auf jeden Fall. Die liegen mir nach wie vor sehr am Herzen. Ich habe dann aber während meines Studiums bereits angefangen, weil ich erwähnte ja schon, wie wissbegierig ich war oder wie neugierig ich war und immer noch bin, mich mit dem Internet zu beschäftigen, mir Dinge selber beigebracht. Das war immer mein Ding, mir selbst Dinge beizubringen als Autodidakt, und habe mich mit Programmierung, Webdesign, Online-Marketing beschäftigt und habe dann ein Hobby entwickelt, mich mit Online-Projekten zu beschäftigen, und aus diesem Hobby wurde irgendwann ein Unternehmen, eine Firma. Mhm. Und so wurde ich dann irgendwann Online-Unternehmer.
Mhm. Ich möchte gerne, wenn du magst, einmal kurz in die Begegnung mit deiner Klassenlehrerin eintauchen, weil viele Aspekte in deinem Buch, und das möchte ich an dieser Stelle mal betonen, egal ob ihr betroffen seid als Selbstverschickungskind oder nur von Trauma betroffen seid, so vieles, was du schilderst, beschreibst, deine eigenen Symptomatiken, deinen eigenen Weg, deine Heilungsversuche, wie du sie nennst, was ich auch ganz toll finde, da findet sich jeder Mensch mit einer posttraumatischen Belastungsstörung oder einer komplexen PTBS zu 100% wieder. Und was mich total berührt hat, als du schreibst über die Begegnung mit deiner Klassenlehrerin, dass die deine Wahrnehmung bestätigt hat.
Genau.
Und das ist etwas, was wir mit Trauma, also es gibt, finde ich, würde mich deine Gedanken nochmal zu interessieren, es gibt, finde ich, so Grundfragen, die wir alle teilen, um die wir uns ganz viel kreisen in unserem Leben. Nämlich, war das wirklich so? Hm. Übertreibe ich nicht? Wer wird mir glauben? Ja. Und habe ich mir das nur eingebildet? Und wenn man dann Zeitzeugen trifft und die bestätigen dann eine Wahrnehmung, die irgendwie schon die ganze Zeit so im Hintergrund vor sich hin köchelt, dann kann das ein Meilenstein auf der eigenen Reise sein, ist zumindest meine Erfahrung.
Das kann ich absolut bestätigen, das war für mich auch so. Ja, und darum habe ich diese Begegnung dann ja auch im Buch geschildert, weil die für mich unglaublich, für uns beide, auch für meine damalige Lehrerin, sehr berührend, sehr bewegend war. Und sie hat meine eigene Erinnerung komplett zu 100% bestätigt, wie ich mich selbst gesehen und wahrgenommen habe. Und das ist mir sehr nahe gegangen. Und es war, es ist immer auch eine ambivalente Erfahrung, das dann zu hören. Zum einen, es bleibt doch immer noch ein Rest Hoffnung, dass die Dinge, die man erinnert, vermeintlich erinnert, womöglich gar nicht so schlimm waren. Aber es war halt schon so, dass sie bestätigt hat, dass sie wahrgenommen hat, dass ich gelitten habe, dass ich ein sehr trauriges, ernstes Kind war, dass ich ständig suchend, fragend war, hat sie mich erlebt, und dass es mir generell nicht gut ging. Und das hat mich sehr berührt und auf eine gewisse Art auch entlastet, dass meine Wahrnehmung korrekt war und dass ich mir das nicht ausgedacht habe. Und generell fühle ich mich auch da durch diese Begegnung und Bestätigung, durch diesen Dialog auch ernst genommen. Und das ist etwas, was, glaube ich, als Traumaopfer unglaublich wichtig ist und vielen Betroffenen auch generell immer wieder Angst macht. Diese Befürchtung, werde ich ernst genommen? Glaubt man mir? Ist meine Erinnerung, ist sie echt? Wird die validiert? Und wenn man dann andere Betroffene zum Beispiel kennenlernt, ich habe mittlerweile auch durch das Buch sehr viele Betroffene kennengelernt, nicht nur aus dem Verschickungskontext, sondern generell Betroffene von verschiedenen Arten von Traumata. Und das ist jedes Mal wieder neu. Auf der einen Seite faszinierend, aber auch sehr berührend, dann zu erkennen, man ist mit der Erfahrung nicht allein. Man hat ähnliche Prozesse durchlaufen, ähnliche Gefühle, eine ähnliche Entwicklung. Und und man erkennt sich, man spiegelt sich in dem anderen. Und das erlebe ich als sehr heilsam und als sehr wohltuend. Endlich mich nicht mehr alleine zu fühlen, aus der Isolation rauszukommen. Das ist mir mein großes Anliegen, das zu betonen, dass ich lange, viele Jahrzehnte dachte, ich bin mit meiner Erfahrung komplett allein. Das hat mich innerlich unendlich einsam gemacht und auch depressiv und krank. Und ich habe mittlerweile so viele Begegnungen gehabt von Menschen, die schildern, und mit Menschen, die schildern. Ich dachte immer, ich wäre der Einzige, der diese Erfahrung gemacht hat. Und ich wusste gar nicht, dass es noch so viele andere Betroffene gibt. Und dann diese Gemeinschaft zu spüren, ist so unglaublich heilsam und so berührend und so wertvoll. Das hatte ich auf dem Bundeskongress der Verschickungskinder zum Beispiel, wo am Ende in einer Abschlussrunde dann so gefragt wurde, was nehmt ihr mit? Und mein Feedback war noch damals, ich habe das Gefühl, ich habe eine neue Familie kennengelernt. Ich fühle eine Verbindung, eine ganz starke, intensive Verbindung, eine Herzensverbindung zu all den Menschen, die ich hier sehe und treffe. Menschen, die ich zum ersten Mal getroffen habe und ich und die sind mir alle so ans Herz gewachsen und so nah und aufgrund der geteilten Erfahrung.
Mhm. Kann ich zu 100% nur unterschreiben. Punkt. Ja. Ja, das ist ein Anliegen, das wir auch teilen, dieses das Schweigen brechen und anzufangen, uns unsere Geschichten zu erzählen, weil es eben so lange Zeit und ja auch immer noch ist, das muss man ja wirklich sagen, die Zeit ist ja noch nicht vorbei, weil es so lange Zeit eben so komplett tabuisiert war. Und Schuld und Scham sind natürlich große Kleber in dieser ganzen Tabuisierung, weil wir uns, was ja wirklich herzbrechend ist aus der Perspektive von heute, ja dann auch noch als Kinder, was auch ein ganz menschliches Phänomen ist und ein Automatismus, der von ganz allein geschieht, ja auch noch dafür schämen, was uns passiert ist und was uns angetan wurde und uns sogar selber noch die Schuld geben. War das bei dir auch so?
Hundertprozentig war das bei mir so, weil ich bin ja verschickt worden mit der Information, ich bin nicht richtig, also ich bin zu dünn, zu dick, irgendwas stimmt mit mir nicht, also werde ich verschickt, damit ich dort geheilt werde, normal gesund werde. Also muss es an mir liegen. Und das ist überhaupt, ist das ja auch die kindliche Perspektive. Also ich weiß mittlerweile auch, dass es typisch ist für ein Kind, diese Verantwortung zu sich zu nehmen, insbesondere dann, wenn es keine befriedigende, zufriedenstellende Erklärung von den sogenannten Erwachsenen gibt, warum das passiert, was passiert. Bei mir der Fall. Und ich habe also die Verantwortung, die Schuld bei mir gesehen und Täter wiederum in dem Kontext bedienen ja genau dieses Phänomen bei den Opfern. Ne? Das heißt, entweder du hast es gewollt oder du musst das machen, also das oder du hast es verdient oder das ist deine Schuld oder genau. Und das Phänomen der Scham, Scham ist ja nicht generell was Negatives, Scham ist ja auch eine Emotion oder ein Gefühl, welches einem hilft, irgendwie sich zugehörig zu fühlen, indem man hat, um dann halt so eine Art Alarmsignal zu haben, okay, halt, stopp, jetzt mache ich gerade etwas, was falsch ist womöglich und dann passe ich mein Verhalten an und gehöre wieder dazu. Aber hier wird genau dieses Phänomen, diese kindliche Scham und auch Angst ausgenutzt von Tätern und das auch gepaart mit dem Phänomen der Tabuisierung über bestimmte Dinge zu reden. Ne? Also wir haben damals schon natürlich in der damaligen Zeit vor ja über 50 Jahren keine Kultur des Drüberredens gehabt. Das haben wir heute in vielerlei Hinsicht nach wie vor nicht, finde ich. Es gibt wenig Mentoren oder wenig Vorbilder, positive Vorbilder, die man Kindern vermittelt, frei und offen über jedes Thema reden zu dürfen. Und da fehlt es an Wissen, an Erfahrung, an Know-how. Und manchmal ist es auch noch gespickt mit einer religiösen Überhöhung. Ne? Das heißt, wenn Religion im Spiel ist, ich spreche da auch in meinem Buch von Gottesvergiftung, ein Begriff von Hans Küng, dieses Phänomen, wenn Religion im Spiel ist und also alles, was irgendwie in den Dunstkreis Sünde, schlecht, böse fallen könnte, das sind ja auch Begriffe oder Beschreibungen, Umschreibungen aus dem Kontext des eigenen Körpers, das eigene Körperbild, Sexualität. Und ja, das ist dann auch so, dass dann die Betroffenen, die Menschen, die dann diese Erfahrung, auch diese Sozialisierung erlebt haben, dann on top auch noch sich schämen oder sich schuldig oder wie ein Sünder fühlen, was auch wiederum dann von Tätern auch bedient wird. Und dann halt die Angst, weil die Vorbilder fehlen in der Gesellschaft, die Angst, mir glaubt sowieso niemand. Wem kann ich das erzählen? Weil es gibt keine Blaupause, kein Vorbild, niemanden, der einem vorlebt, wie man damit umgehen kann, sollte. Genau.
Ja, es ist so dramatisch und tragisch und ich kenne es aus Klientenkreisen, aber auch aus dem Bekanntenkreis, dass wenn sexualisierte Gewalt zum Beispiel innerhalb der Familie stattfindet und das Kind wendet sich dann an das andere Elternteil, dass dann das andere Elternteil mitspielt und sagt, das hat der Papa oder das hat der Onkel nie gemacht und das bildest du dir ein und wie kannst du dir sowas ausdenken und so. Und das dann kommt dann auf das eigentliche Trauma obendrauf nochmal ein fettes und dann überlegst genau. Du dir natürlich beim nächsten Mal zweimal, an wen du dich wendest.
Genau, das ist ja ein sehr häufiges Phänomen Und da gibt es ja auch viele Studien, Untersuchungen zu, auch anonymisierte Befragungen. Ich kenne es aus einer Selbsthilfegruppe, wo ich selber Mitglied bin. Erstmal ist es so, dass nur ein einstelliger Prozentsatz aller Betroffenen überhaupt erstmal den eigenen Übergriff irgendwie aktenkundig macht, also durch eine Anzeige oder dergleichen. Und die Reaktion ist sehr, 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 sehr häufig so, dass im familiären Umfeld, wo ja bekanntermaßen die meisten Übergriffe stattfinden, auch aber überhaupt irgendwie die Reaktion eher abwertend oder ungläubig ist. Und auch im institutionellen Kontext haben ja die Betroffenen, die Opfer damit zu kämpfen, dass ihnen nicht geglaubt wird, dass ihre Aussagen hinterfragt werden. Und dann wieder, dass diese Menschen retraumatisiert werden. Und das ist, da findet auch oft eine Täter-Opfer-Umkehr statt. Ne? Nach dem Motto, da wird erstmal unterstellt, dass du als Betroffener oder Betroffene, dass du was falsch gemacht hast. Die Frau, die falsche Kleidung getragen hat. Und das Kind, das irgendwie die Süßigkeiten angenommen hat von dem Täter, solche Dinge halt. Ne? Und da wird auch wiederum jemand beschämt oder wird die Schuld bei dem Betroffenen gesucht. Und das ist super tragisch. Und manchmal frage ich mich, was sogar noch schlimmer ist, die eigentliche Tat oder die Reaktion darauf. Also, auch gerade wenn die Reaktion von Bezugspersonen, also der Familie, den Eltern beispielsweise, wenn es dort keine Resonanz gibt, positive Resonanz im Sinne von, ich glaube dir, ne, bedingungslos, was du mir schilderst. Und tatsächlich wird die eigene Schilderung in Frage gestellt, dann wird dem Kind gesagt, gespiegelt, deine Wahrnehmung ist falsch. Du bist falsch nach wie vor, du bist nicht richtig und das Kind, der Betroffene, wird damit komplett allein gelassen.
Und schleppt das in der Regel sein Leben lang mit sich, ne?
Genau, ja.
Ich würde gerne an dieser Stelle eine Passage aus deinem Buch vorlesen. Du schreibst, bis heute zwingt das Leben mich manchmal dazu, mich bewusst daran zu erinnern, dass ich nicht mehr in der Klinik bin, nicht mehr im Keller, nicht mehr auf der Pritsche. Inzwischen bin ich mental gut aufgestellt und stehe mit beiden Beinen fest im Leben. Wirkliche Panik erlebe ich nur noch selten. Doch wenn es dazu kommt, ist für einen kurzen Moment manchmal noch alles wie damals. Und das ist genau das, was Trauma macht mit uns. Trauma kann uns, wenn etwas oder jemand die richtigen Knöpfe drückt, sage ich jetzt mal banal, also wenn ein sehr, sehr starker Trigger eine Reaktion im Körper auslöst, innerhalb von Bruchteilen von Sekunden aus der Gegenwart in die Vergangenheit katapultieren. Was waren die Symptome deiner posttraumatischen Belastungsstörung, mit denen du vor deiner Traumaheilung im alltäglichen Leben zu kämpfen hattest?
Das waren bei mir eine ganze Vielzahl an Symptomen, körperlicher oder psychischer, emotionaler Reaktionen, Schlafstörungen, Flashbacks, eine Essstörung, Depressionen, Vermeidungsverhalten in bestimmten Situationen, mein Beziehungsverhalten war dadurch beeinträchtigt, ich habe teilweise einen Bluthochdruck entwickelt, also ich konnte mit Stress nicht gut umgehen. Ich habe irgendwann, am Ende zwar nicht bösartige, aber Weichteiltumore entwickelt, die in der kürzester Zeit ganz stark gewachsen sind, wo der Körper dann quasi mir ein Alarmsignal gesendet hat, halt Stopp. Ich habe, genau, ganz wichtiger Punkt, ich hatte Schwierigkeiten, Grenzen zu setzen. Also mein Beziehungsverhalten in allen Lebenskontexten war so, hat sich so gestaltet, dass ich schlecht Nein sagen konnte. Das ist eine erhebliche Beeinträchtigung der Lebensqualität und hat massive Auswirkungen auf ganz, ganz viele Bereiche. Ne? Im beruflichen Kontext, im privaten Kontext, im persönlichen, Abgrenzungen, sich nicht abgrenzen können, Bedürfnisse zu formulieren, überhaupt die Perspektive einnehmen zu können, meine Bedürfnisse sind wichtig und ich darf mich ernst nehmen und ich darf mich um mich kümmern und ich bin wertvoll. All diese ja eigentlich selbstverständlichen Dinge, die man voraussetzen sollte bei jedem Menschen, dass sie so vorhanden sind, angelegt sind, die waren mir nicht bewusst, die waren bei mir nicht angelegt. Und ich habe erst diese Traumatherapie und die anderen Therapieformen, die ich erleben durfte, gebraucht, um wirklich vollumfänglich zu verstehen und zu erahnen, dass es da draußen eine ganz andere Welt gibt, eine gesunde Welt eigentlich, eine gesunde Welt, wo diese Dinge, die mir komplett verborgen oder verschlossen blieben über so einen langen Zeitraum, wo ich mir die mühsam wieder erarbeiten musste, ne? Also dieses Wissen darüber, dass es auch komplett anders sein kann und auch sollte. Ja. Wie sich Leichtigkeit anfühlt, und wie sich etwas anfühlt, ohne Angst in den Alltag zu gehen und auch dieses Wissen, man ist nicht alleine, man ist nicht isoliert. Also die Facetten und die Bandbreite der Symptome und der Befindlichkeiten, aber auch der Störung ist mannigfaltig und vielseitig. Ne? Also ich glaube, wenn ich länger darüber nachdenke, würden mir tatsächlich noch mehr Dinge einfallen. Es gibt ja auch oft so diagnostische Listen von traumatypischen Symptomen, Verhaltensweisen, Glaubenssätzen, Mustern. Und auch im Rahmen meiner Ausbildung, die ich ja auch mache gerade, ich kann fast überall einen Haken hintermachen. Also alles erlebt, alles kenne ich alles, genau. Und das ist, wenn man das realisiert, erstmal halt erschütternd, nach wie vor und erschreckend. Das Gute ist, ich erkenne sie heute früh, wenn das passiert. Also mir passiert sowas immer noch, aber ich erkenne es früher. Und ich habe heute Tools, Handwerkszeug, Mechanismen mir angeeignet, um damit umzugehen. Ne? Und dass ich dann das zuordnen kann, verstehen kann, mich regulieren kann. Mhm. Oder ich habe dann jemanden an meiner Seite, der dann als Co-Regulator mir dann dabei hilft, zum Beispiel mein Hund. Das ist mein inoffizieller Therapiehund und Regulator, der mir da sehr hilft.
Ja, wie gut, wie gut. Ja, das, was du da gerade schilderst, kenne ich natürlich auch zu 100%. Und was ich im Nachhinein mir oft auch so im Stillen für mich nochmal Gedanken drüber mache, wenn wir aufgrund von Trauma ja im Grunde genommen unser ganzes Leben in diesem Überlebensmodus verharren. Also ich kannte ehrlich gesagt, wenn wir mal dieses Toleranzfenster von Daniel Siegel als Modell nehmen, ich kannte gar keine Entspannung. Also entweder ich war dorsal vagal in depressiven Phasen oder total drüber. Und es fehlt uns natürlich auch das Korrektiv, weil wir halten das so, wie wir leben, für normal. Und ich weiß aber erst, wie ich heute lebe, so ist eigentlich normal. Und dann fällt es mir fast schwer, manchmal in diese alten Zustände auch gedanklich zurückzugehen. Und dann fällt mir aber ein Nachmittag ein im Winter 2018, wo ich gemerkt habe, dass die Angst sich schon über Tage aufbaut, wo ich einfach geraucht habe wie eine Irre und wie ein sehr angespannter Tiger im Käfig, der immer so an den Gittern hin und her läuft. Ich war einfach so drüber und wo man dann schon nachmittags um 16 Uhr denkt, kann ich jetzt eigentlich schon ein Glas Rotwein trinken? Ach komm, scheiß drauf, warum nicht? Also irgendwie, um aus diesen Zuständen wieder rauszukommen. Und wenn ich in diese Situation zurückgehe, es war ein spezieller Nachmittag, dann erinnere ich mich sofort daran, wo ich eigentlich herkomme und wie das Leben heute ist. Und ich finde es total gut und wichtig, was du gerade sagst, es passiert mir immer noch. Weil klar, mir passiert es auch immer noch. Aber, und das ist nicht nur deine Botschaft, sondern auch meine, ich habe gelernt, damit zu leben. Und ich habe gelernt, damit umzugehen. Ich kriege mich mit. Ich weiß dann, was zu tun ist. Und das ist Neuroplastizität. Du hast das gelernt, ich habe das gelernt. Jeder Mensch kann das lernen, wenn er sich auf die Reise macht.
Genau. Absolut, kann ich hundertprozentig bestätigen. Ich kann jeden nur dazu ermutigen, es erfordert natürlich Mut und es ist auch eine gewisse Kraft und Energieanstrengung erforderlich, aber man wird absolut dafür belohnt, das zu tun. Sich zumuten, das ist ja ein Wort, welches ich in meinem Buch sehr oft benutze, weil es neu konnotiere, sich zumuten und sich anzuvertrauen, sich diesem Trauma, dem eigenen Leid, der eigenen Geschichte zu stellen, das ist etwas, was wir für uns tun. Und das ist so heilsam und so wohltuend, mit sich selbst da ins Reine zu kommen, sich selbst auch zu verzeihen. Auch das ist etwas, was auch erforderlich ist. Ne? Also diese Schuld, die man lange bei sich gesehen hat, die loszuwerden, die Scham loszuwerden. Ne? Und sich den eigenen Bedürfnissen erstmalig konsequent im Leben richtig zu widmen. Das ist unglaublich heilsam. Und das ist ein liebevoller Umgang mit einem selber. Mir hat immer sehr geholfen. Ich habe also auch ganz praktisch mir immer ein Bild von dem damaligen 5-jährigen Jungen quasi vor Augen geführt. Ich habe sogar wirklich am Nachtschränkchen, also neben meinem Bett, Bilder aus meiner Kindheit, um das immer mal wieder ins Gedächtnis zu holen und mir zu vergegenwärtigen, wer ist dieses Kind, wer ist dieser Junge und was braucht er? Und da ich ja selber Vater bin von zwei mittlerweile tollen jungen Männern und ich die Kompetenz und das Wissen habe, was Kinder brauchen, auch als Vater, habe ich auch, das sage ich mir immer wieder, auch als Affirmation, wenn man so will, ich weiß genau, was dieser 5-Jährige von damals braucht. Und der ist ja immer noch da. Ne? Also ich bin ein starker Anhänger von diesem Konzept von Anteilsarbeit, innerer Kindarbeit, Und dieser Fünfjährige, wenn der sich dann meldet, wenn er getriggert wird, wenn er wieder diese Not hat, wenn dieser Traumastrudel kommt oder droht zu kommen, dann bin ich quasi der Erwachsene, der ich hier heute bin und sitze, bin derjenige, der dann diesen Kleinen an die Hand nimmt, auf den Schoß nimmt oder ihn regulieren kann und sagen kann, so, ich bin jetzt für dich da und ich pass auf dich auf und ich helfe dir, dich zu regulieren und verschaff dir wieder Sicherheit, die du brauchst. Und das ist etwas, was man lernen kann. Und diese Arbeit lohnt sich so sehr, weil man wieder das Leben zurückgewinnt. Die Leichtigkeit, sich im Hier und Jetzt verankert und auch ja, Lebensfreude bekommt. Und das macht man für sich selber. Und das ist, das lohnt sich so sehr, das zu machen.
Und das Umfeld profitiert auch davon.
Absolut. Unbedingt, unbedingt. Das bestätigt, meine Familie bestätigt das, meine Söhne, meine Frau, Freunde. Also das ist ja auch das spannende Phänomen. Ich bin so groß geworden in meiner Generation, ich glaube, wie viele andere Menschen auch, mit so Glaubenssätzen, wie sei nicht so egoistisch. Denk nicht nur immer an dich selber. Das ist ja auch so eine Art von Sozialisierung, die nicht wirklich gesund ist. Aber heute weiß ich, dass Dinge wie Selbstfürsorge, Achtsamkeit Dinge sind, die Voraussetzung, die Grundlage dafür darstellen, auch anderen Menschen achtsam und rücksichtsvoll zu begegnen. Erst wenn wir das für uns selbst leisten können, können wir das für andere Menschen gut und gesund leisten.
Was bedeutet das Wort trotzdem für dich?
Trotzdem heißt es für mich, gegen den Widerstand, gegen Konventionen, gegen vermeintliche Tabus Dinge zu tun, die sich in dem Moment richtig anfühlen. Und das habe ich habe dieses Trotzdem-Muster oder diesen Trotzdem-Ansatz für mich schon als Kind perfektioniert. Das war Teil meiner Überlebensstrategie, ist in meine DNA übergegangen. Ich bin tatsächlich dann zur Höchstform aufgelaufen, das aus der Not heraus, weil es mir so schlecht ging, als Überlebensinstinkt. Wenn mir meine Umgebung gespiegelt hat, du bist jetzt so, du bist entweder der Dumme, du bist der Behinderte oder du bist schuld an diesem oder jenem irgendwie, ne, auch was den Missbrauch betrifft. Ich habe diesen Widerstand in mir gespürt, diese Resilienz gespürt und auch später im beruflichen Kontext, ich meine, ich habe eben schon mal angedeutet, dass ich mir autodidaktisch Dinge beigebracht habe. Ich sehe mich selber als Generalisten, ich bin kein Spezialist, also ich kann so ein bisschen von allem, aber nicht so richtig. Aber das reicht, das ist gut, um Dinge gut im Leben klar zu kommen. Und wenn jemand gesagt hat, ja, das haben wir noch nie so gemacht oder das haben wir immer schon so gemacht, also mach's bitte genauso, dann hat das bei mir immer den Impuls, den Reflex ausgelöst, Moment. Das möchte ich erstmal selber überprüfen, ob das wirklich so in Stein gemeißelt ist und ob das wirklich der Wahrheit entspricht. Ich habe also generell ein gesundes, würde ich sagen, Misstrauen entwickelt, wenn mir irgendwelche Wahrheiten, sogenannte Wahrheiten oder Gesetze präsentiert wurden. Und das ist eine Fähigkeit, eine Eigenschaft, die ich entwickeln musste, aus meiner kindlichen Erfahrung heraus, als Überlebensstrategie. Und im Rückblick bin ich heute für diese Fähigkeit unglaublich dankbar, weil sie mich dahin geführt hat, wo ich heute bin. Mhm. Ne? Weil ich diesen Widerstand nicht, diesen Widerspruch, diesen Inneren nicht gespürt hätte, trotzdem, trotz dieser Stigmatisierung, trotz des in die Ecke gestellt werdens, trotz des in die Schublade gesteckt werdens, ich trotzdem mich zur Wehr setze, diesen Status quo nicht akzeptiere, habe ich mein Leben mir zurückgenommen, mir zurückgeholt. Ne? Mit viel Kraft, mit viel Aufwand, mit viel Mühe, aber es hat sich absolut gelohnt. Und darum wäre das auch eine Botschaft an die Menschen dort draußen, eine Trotzdem-Haltung einzunehmen. Ne? Also mutet euch zu, traut euch, nehmt euch mit euren Bedürfnissen ernst, mit eurer Wahrnehmung auch ernst. Und dann werdet ihr dafür belohnt am Ende. Davon bin ich total überzeugt.
Wie ist deine Beziehung heute zu deinem Anderssein?
Heute rücksichtsvoll und liebevoll. Ich habe, so wie viele Menschen, glaube ich auch, lange mit mir selber gehadert, als ich irgendwann realisiert habe, was mit mir alles nicht stimmt sozusagen. War das im ersten Moment sehr erschütternd und sehr erschreckend. Also dieses große Ganze zu erkennen, die ganzen Zusammenhänge, auch den Zusammenhang zwischen Symptomen und dem, was mit und zu dem, was mir damals passiert ist. Und ich habe anfangs gedacht, ich müsste mich komplett neu erfinden. Oder dass alles an mir falsch sei oder kaputt sei, auf gut Deutsch. Ich sehe das heute komplett anders. Ich heute, und das kam vielleicht doch gerade schon in dieser Trotzdem-Schilderung rüber, ich habe heute das Gefühl, dass ich über besondere Fähigkeiten verfüge. Durch diese Überlebensstrategien, durch die Erfahrungen, die ich gemacht habe, die ich heute positiv nutzen kann in meinem Leben. Für mich selber und für mein Umfeld. und auch jetzt dadurch, dass ich das Buch schreiben konnte, auch anderen Menschen vermitteln kann und möchte. Resilienz, Skills, Fähigkeiten, Überlebensstrategien. Und ich bin stolz darauf. Ich bin stolz darauf und bin ein großer Fan von mir selbst auf eine positive Art, irgendwie, glaube ich, und kann mir selbst die Anerkennung zollen, die mir auch gebührt dafür, was ich geschafft habe. Und das ist unglaublich viel. Und das Gleiche tue ich auch mit anderen Menschen, die es geschafft haben, die überlebt haben, die diese Hindernisse, Hürden überwunden haben. Und das sind Menschen, und das möchte ich jedem da draußen sagen, der ähnliche Erfahrungen gemacht hat. Ihr habt Dinge geschafft, die unglaublich viel Kraft und unglaublich viel Mut erfordern. Und das habt ihr aus euch heraus geschafft. Ihr habt es bis hierhin geschafft. Und wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, dann schafft ihr auch noch ganz andere Dinge. Ihr habt also unglaubliche Fähigkeiten, ihr habt eigentlich Superkräfte. Mir fällt dazu eine Anekdote ein mit einer Therapeutin, die mir mal begegnet ist, die mir geschildert hat, Herr Schnellmann, Sie als Betroffener von Trauma haben aus dem Trauma oder durch das Trauma Fähigkeiten wie unglaubliche Sensitivität und Empathie entwickelt. Das ist eine Superkraft, die viele Therapeuten nicht immer haben und sich eigentlich wünschen. Da haben sie uns ganz, ganz viel voraus. Und wenn sie es schaffen, diese Empathie nicht nur für Dritte zu entwickeln, sondern auch nach innen zu richten, in ihr Inneres, in ihre inneren Anteile, dann ist das so unglaublich wertvoll und kraftvoll. Und das habe ich eben realisiert für mich, ja, das stimmt, und habe das ausprobiert mit zunehmendem Erfolg. Und heute kann ich diese Fähigkeit nicht nur ins Außen richten, sondern auch nach innen und rücksichtsvoll und liebevoll mit mir selber umgehen, auch mit diesen Anteilen.
Wenn ihr das bei YouTube seht, dann seht ihr meine feuchten Augen. Es ist einfach immer wieder schön, sich mit Menschen auszutauschen, die, wenn wir unsere Geschichten teilen und uns ineinander erkennen, uns im anderen erkennen, ist es einfach, es berührt auf einer ganz tiefen Ebene. Und ich bin sicher auch diejenigen, die uns die letzte Stunde zugehört haben. Du hast gesagt und erzählt, dass du als kleiner Junge gebetet hast.
Ja.
Glaubst du, dass es in uns, außerhalb von uns, neben uns, wo auch immer, eine Kraft gibt, die will, dass wir leben?
Auf jeden Fall. Ich glaube, es liegt in der Natur von uns Menschen, nicht nur von uns Menschen, sondern von allen lebenden Wesen. Wenn ich meinen Hund sehe zum Beispiel, den habe ich eben schon erwähnt, da sehe ich und spüre ich das total. Wir haben einen unbedingten Überlebenswillen und Instinkt und einen Antreiber, und eine Kraft, genau. Und ich glaube, es gibt eine Kraft. Ich meine, ich bin nicht mittlerweile kein Mitglied irgendeiner Institution oder Kirche, aus anderen Gründen, sage ich mal jetzt bewusst. Aber ich sehe mich als spirituellen Menschen auf jeden Fall. Und für mich äußert sich diese Kraft in den Erfahrungen, die ich gerade geschildert habe, in zwischenmenschlichen Begegnungen, in Erfahrungen, Erlebnissen in der Natur, auch angesichts der fantastischen Welt um uns herum, die mich mit offenem, staunendem Mund fasziniert zurücklässt irgendwie und mich demütig werden lässt, dass wir bei Antworten, die wir vermeintlich haben, dann sich immer mehr und neue weitere Fragen auftun. Und das macht mich demütig, aber auch dankbar und auch fasziniert, dass ich ahne, es gibt viele Dinge, die passieren, offensichtlich passieren, zwischen uns, mit uns, um uns herum, die wir noch nicht wirklich vollumfänglich erfassen können, wo wir keine finalen Antworten für haben, wo es Versuche von Erklärungen gibt. Aber an der Stelle bin ich demütig. Ich habe gar nicht mehr den Anspruch, auf all diese Fragen eine Antwort zu haben, sondern ich bin fast ehrfürchtig und demütig, dass da um uns eine faszinierende Welt ist da draußen, die alles irgendwie auf eine magische Art zusammenhält. Und das ist, genau, magisch passt ganz gut, es ist magisch, es ist faszinierend und das macht mich demütig. Und das ist meine Art von Weltbild und meine Art von Religion. Und dafür brauche ich jetzt nicht kein bestimmtes Bild oder jetzt keinen bestimmten Namen oder so, sondern das ist meine Art, das zu beschreiben, was ich erlebe und meine Art von Spiritualität. Und ich spüre Verbindungen, worüber wir ja auch schon gesprochen haben, zu Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Ich spüre auch oft Verbindungen zu fremden Menschen, zu anderen Lebewesen. Ich meine, wenn ich meinen Hund immer wieder, wenn ich mir den anschaue, wenn ich den erlebe oder andere Tiere erlebe, dann sehe ich dort Individuen, Persönlichkeiten, individuelle Wesen mit eigenen individuellen Eigenschaften. Und ich finde es immer wieder aufs Neue unglaublich faszinierend und auch magisch und bereichernd.
So schön, Markus. Du bist ein weiteres Beispiel für einen Menschen, der sich und der Welt demonstriert, dass wir nicht unser Trauma sind und dass wir nicht unsere Vergangenheit sind und dass wir aber uns unserer Vergangenheit stellen müssen, wenn wir aus der Gegenwart heraus eine Zukunft kreieren wollen. Wir kommen einfach nicht drumherum. Da hat keiner Bock drauf. Keiner hat Bock, in den Schmerz zu gehen. Ich hätte auch gern die Wunderpille genommen. Und wenn ich 8 Jahre in Traumatherapie gegangen. So, aber so ist es halt nicht. Und trotzdem hast du das auch so schön formuliert. Der Weg ist so lohnenswert. Und auf der anderen Seite ist das Leben, also die Lebendigkeit ist so ein anderer Zustand als Überleben. Genau. Und dann findet doch jetzt Mitte des Lebens nochmal, ich bin jetzt mal ganz optimistisch, findet doch nochmal ein ganz anderes Kapitel statt.
Ja, es lohnt sich so sehr, weil man halt so bereichernde, berührende Erlebnisse, Erfahrungen, Begegnungen, auch Begegnungen hat, zwischenmenschliche Begegnungen, die so heilsam sind. Gerade Menschen, Betroffene von Trauma, erleben sich ja oft so isoliert mit ihrer Erfahrung. Und wenn man dann sich dem Trauma stellt, sich zumutet, sich anvertraut, erlebt man, öffnet sich eine komplett neue Welt, ne? Mit Gleichgesinnten, mit Gleichbetroffenen, aber auch mit Nicht-Betroffenen. Das muss nicht ein zwingend ein Betroffener sein. Also Menschen, die sich verbinden können mit der eigenen Erfahrung, die Verständnis, die Mitgefühl zeigen. Und ich sage ganz bewusst Mitgefühl, nicht Mitleid, weil das wollen wir nicht. Ich möchte auch kein Mitleid. Und aber eine Verbindung und eine menschliche Verbindung spüren und Menschlichkeit. Und das ist so bereichernd, aber auch ganz viel Leichtigkeit. Dadurch, dass ich mich zugemutet habe, dass ich den Mut gefunden habe, Dinge zu tun, die ich vor Jahren nie für möglich gehalten hätte, habe ich heute auch Mut in komplett anderen Kontexten. Ich probiere Dinge aus, die ich nie in meinem Leben für möglich gehalten hätte und bin da auch mutig. Ne? Also ob das irgendwelche Hobbys sind, irgendwelche Träume oder Ideen, verrückte Ideen. Jeder Mensch kennt eine Bucketlist von Dingen, die er gerne mal machen möchte. Und ich bin auf meine alten Tage irgendwie auch noch so drauf, dass ich neue Dinge identifiziere, die ich spannend oder toll finde und denke, ja, das würde ich gerne noch mal ausprobieren. Ich bin mir dafür nicht zu alt oder zu schade oder sonst was und mach das einfach irgendwie. Ich habe dann irgendwann zum Beispiel das Singen für mich entdeckt und obwohl ich ganz viel Angst davor hatte, dass ich mich beschäme, dass das nicht klappt oder so. Und habe mich dann irgendwann auf eine Bühne gestellt und habe angefangen zu singen. Und war vorher super aufgeregt, hatte ganz, ganz viel Angst und wurde sowas von belohnt. Das ist ein Beispiel, was ich immer ganz gerne schildere. Ich weiß, dass du auch singst, auch eine Parallele zwischen uns. Und da gibt es viele Beispiele, die mir dazu einfallen. Aber nicht zuletzt, am meisten hängen geblieben sind für mich die Begegnung zu anderen Menschen. Die Verbindung, die ich spüre und wahrnehme zu anderen Menschen durch mein Öffnen, durch meine Geschichte.
Vielen Dank, dass du einen Teil davon in der letzten Stunde mit uns geteilt hast. Wenn aus dem Trauma Freiheit wird, ist erschienen im Next Level Verlag von Markus Schneermann. Wenn Menschen sich über das Thema Verschickungskinder noch weiter informieren wollen, vielleicht packen wir noch einen Link in die Shownotes.
Sehr gerne.
Es gibt einen Bundesverband, hast du gesagt, oder einen Landesverband.
Genau. Es gibt Bundes- und Landesverbände, es gibt unter verschickungsheime.de gibt es diesen Bundesverband, dort findet man auch Hinweise auf die Landesverbände, es gibt in vielen Landesverbänden auch Ortsgruppen, es gibt Selbsthilfegruppen, es gibt regelmäßige Treffen, es gibt Online-Initiativen, also Zoom-Calls in verschiedenen Landesverbänden. Das ist also eine Initiative, die sehr rege, sehr aktiv mittlerweile ist, gut organisiert ist und jeder, der irgendwie sich dort in diesen Themenkontext wiederfindet und merkt, Moment mal, das ist doch etwas, was ich auch erlebt habe, der findet dort Hilfe und Unterstützung. Aber auch alle anderen außerhalb vom Verschickungskontext, ich denke, es gibt auch viele andere Anlaufstellen, sich Hilfe und Unterstützung zu holen. Also traut euch, ihr werdet dafür belohnt für den Mut, mutet euch zu, holt euch Unterstützung und holt euch euer Leben zurück. Ihr habt das verdient.
Halleluja, Halleluja. Markus, ich danke dir sehr, es war wunderbar.
Danke dir, Kathi. War sehr gerne bei dir.
Ihr Lieben, ich danke euch wie immer fürs Zuhören, fürs Teilen. Bitte schickt diese Folge in die Welt, dass sie möglichst viele Menschen erreicht, dass immer, immer mehr Menschen anfangen, sich zu finden in anderen Geschichten, damit sie realisieren, dass sie nämlich nicht alleine sind mit dem ganzen Scheiß der Vergangenheit und dass es eine andere Zukunft geben kann, trotz und mit Trauma. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bleibt bitte bis dahin zuversichtlich, bitte bleibt gesund und genau, stets neugierig. Also, tschüss.
Get happy. Bewusster leben. zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.